EU, das steht für Europas Unglück. Darüber sind sich jedenfalls unsere beiden Kontrahenten heute einig. Doch wie geht man mit dem Brüsseler Moloch um? Soll man die EU von innen verändern? Oder soll man Reißaus nehmen und den Staatenbund verlassen? Darüber diskutiere ich heute mit zwei prominenten Persönlichkeiten des österreichischen Corona-Widerstandes. Gemeinsam standen sie auf unzähligen Bühnen gegen das Corona-Regime und man dachte sich, zwischen diese zwei Männer passt kein Blatt Papier. Aber heute könnte es erstmals öffentlich ein bisschen blitzen. Denn bei der Frage, wie umgehen mit der EU, sind sie sich alles andere als einig. Der FPÖ-Politiker Gerald Hauser und der Aktivist Martin Rutter. Gerald Hauser wirbt derzeit um Vorzugsstimmen, um ins EU-Parlament gewählt zu werden. Er möchte in Brüssel aufräumen und die EU von innen verändern. Martin Rutter hingegen hat keine Hoffnung auf eine Reform. Der Aktivist sagt, die EU hatte ihre Chance, jetzt hilft nur noch ein EU-Ende und er wirbt für den EU-Austritt Österreichs. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, werte Zuschauer, aber ich freue mich riesig auf diese neue Folge von Schlagabtausch auf 1 und hiermit ringfrei, mögen die Spiele beginnen. Herzlich willkommen, Sie beide. Ich freue mich genauso wie die Zuschauer auf diesen Schlagabtausch rund um das Thema EU. Ich habe ein paar Bälle hier liegen zur Erklärung, wann immer wir eine Gemeinsamkeit finden und da wird es sicherlich die ein oder andere geben, machen wir dies mit einem Ball sichtbar und dann schauen wir mal am Ende, wie viel Übereinstimmung es tatsächlich gibt. Beginnen wollen wir mit dem sogenannten Eingangsplädoyer. Jeder sagt jetzt mal den Zuschauern bitte, wie seine Sicht der Dinge ist in Bezug auf die EU und ich darf Sie bitten, Herr Rutter, damit zu beginnen.
Aus meiner Sicht ist es relativ klar. Die EU ist korrupt, sie ist teuer, der Euro ist eine Geldentwertungsmaschine, die EU ist schädlich für die Wirtschaft und ein gefährliches Kriegstreiberprojekt. Wir wurden hineingelogen in diese Europäische Union. Nichts von dem, was versprochen wurde, wurde gehalten. Es wurde gesagt, der Schilling bleibt, Lüge. Es ist ein Friedensprojekt, Lüge. Es gibt ein anonymes Sparbuch, Lüge. Es gibt keine Haftung Österreichs für andere Staaten. Lüge. Alles, was uns versprochen wurde, wurde gelogen. Und das jetzt ist das Jahrzehnte her. Und es wird immer nur noch schlechter. Und deswegen muss man irgendwann die Reißleine ziehen. Und diese Reißleine ist ein Austritt besser heute als morgen, weil uns jeder Tag nicht nur extrem viel Geld kostet, sondern auch über die Inflation die Menschen immer weiter bestiehlt. Und das hat mit der EU und mit dem Euro zu tun. Und die negativen Aspekte überwiegen enorm den wenigen positiven. Und das gehört abgewogen. Da muss man mal ernsthaft darüber diskutieren. Das macht die Systempresse, die Steuergeldfinanzierte in Österreich grundsätzlich nicht. Und wir wollen hier auch ganz klar mit einer Bewegung, die man im Internet unter www.oexit.jetzt findet, eine Bewegung von unten machen, um die Politiker Schritt für Schritt davon zu überzeugen, dass der Exit eine ernsthafte Option sein muss und Österreich und seinem Volk wirklich hilft.
Ein deutliches Eingangsplädoyer von Herrn Rutter. Herr Hauser, ich vermute, Sie scharren schon mit den Hufen, um Ihr erstes Plädoyer loszuwerden.
Gefehlt insofern. Erstens einmal, ich schätze den Martin Rutter mit seinen Organisationen unglaublich. Martin Rutter war von Beginn an auf der Seite des Volkes, hat aktiv beim Corona-Widerstand gegen diese desaströse Politik, die immer faktenwidrig war, an vorderster Front gekämpft. Er hat sich, und das ist mir ein Herzensanliegen, er setzt sich jetzt für die vielen, vielen Tausenden Impfgeschädigten ein, die vom System vollkommen im Stich gelassen wird. Und das ist eine Sache, die mich persönlich frustriert, weil ich immer wieder, auch nach meinen Parlamentsreden, wo ich mich für die Impfgeschädigten einsetze und endlich auch eine ehrliche Finanzierung, eine ehrliche Organisation einfordere von der Politik, endlich einmal den vielen Impfgeschädigten zu helfen und diese nicht weiterhin im Stich zu lassen. Da kriege ich also E-Mails von Personen, die schwerst geschädigt sind, die wirklich nicht mehr weiter wissen. Und auch da, springt der Martin Rutter mit seinen Organisationen in die Bresche und kümmert sich um die vielen Impfgeschädigten. Eigentlich wäre das die Aufgabe des Staates, aber der Staat versagt auch hier. Also, Riesenkompliment, Martin Rutter, für das, was du in der Vergangenheit geleistet hast im Covid-Widerstand und was du jetzt für die vielen, vielen Tausenden Impfgeschädigten. Jeder Fall für sich ist in Wahrheit eine ehrliche Tragödie, weil die Menschen der Politik, der Systempolitik geglaubt hat, gegen unsere Warnungen.
Ich hätte jetzt nicht erwartet, Passant. Herr Hauser, dass Ihre ersten 60 Sekunden Ihres Eingangsplädoyers eine Liebeserklärung an Herrn Rutter darstellen. Darf ich Sie bitten, die restliche Zeit, die Sie noch haben, Klarstellung zu nehmen, warum Sie eine Chance sehen, die EU zu reformieren, beziehungsweise wie Ihr Plädoyer dafür lautet?
Das ist eben eine Diskussion und auch da gefällt mir der Ansatz, endlich einmal die Bevölkerung einzubinden. Die derzeitige Politik, die Systempolitik, agiert ja vollkommen an der Bevölkerung vorbei. Wenn man aus dieser Europäischen Union, die für mich, und ich formuliere das in meinem EU-Wahlkampf klar, der Hort des Bösen ist, und ich das treffend formuliere und sage, aufdecken, ankämpfen, ja, dann ist das klar. Der Unterschied ist der, ich sage, jetzt haben wir Wahlen, und ich hoffe, dass wir als Freiheitliche Partei gestärkt aus dieser EU-Wahl herausgehen. Ich hoffe, dass unsere verbündeten Parteien, die sogenannten Rechtsparteien, gestärkt aus diesen Wahlen hervorgehen und dass wir dann gemeinsam diesen Moloch Brüssel reformieren können. Wenn wir das nicht schaffen, über das werden wir heute noch reden, was da alles zu passieren hat, wenn wir das nicht schaffen, hat man selbstverständlich über weitere Schritte nachzudenken. Und das, denke ich, ist der Unterschied zwischen uns beiden. Wir sagen, lass mal den Wähler entscheiden, stärkt der Wähler die Rechtsparteien, stärkt der Wähler eine freiheitliche Partei und schauen wir, was wir mit dieser Stärkung zukünftig in Brüssel noch machen können.
Vielen herzlichen Dank dafür. Das waren deutliche Worte. An Sie, liebe Zuschauer, noch der Hinweis. Am Ende der Sendung schließen wir mit dem Schlussplädoyer und dann sind Sie aufgefordert, uns wissen zu lassen, wer Sie heute in dieser Sendung mehr überzeugt hat, beziehungsweise welchen Weg Sie präferieren, ob eine Reform oder ein Austritt Österreichs aus der EU. Das dann am Ende der Sendung. Aber ich denke, wir werden schon mal einen Ball einwerfen können, denn Fakt ist, beide Kontrahenten sagen, diese EU, so wie sie jetzt ist, ist ein Hort des Bösen bzw. ein Hort der Lügen. Insofern haben wir bereits eine Gemeinsamkeit. Unsere Zuschauer haben uns Fragen zugesandt und damit geht es dann auch gleich los. Sie haben beide schon Corona erwähnt. Die Aufarbeitung in Österreich ist ein Thema. Welche Rolle spielt die Europäische Union bei der Aufarbeitung von Corona? Herr Hauser, bitte.
Ich muss mich wiederholen, Hort des Bösen. Alles Böse, auch bei Covid, ist von Brüssel ausgegangen. Zuerst einmal stichwortartig in aller Kürze. Die Zulassungen dieser mRNA-Impfstoffe, diese bedingten Zulassungen, hat die Europäische Arzneimittelbehörde durchgewunken. Dazu später noch ein Wort. Dann hat die Europäische Kommission Impfstoffe für alle 27 EU-Staaten bestellt, und hat für Österreich 70 Millionen Impfstoffdosen für 9 Millionen Einwohner bestellt. Das ist ja absurd. Da sieht man doch ganz genau, dass das also ein Geschäftsmodell für die Pharmaindustrie war. Dann hat die Ursula von der Leyen, Mitglied der Europäischen Volkspartei, ÖVP, in einem privaten Deal mit dem Pfizer-Chef Burla 1,8 Milliarden Impfstoffdosen um 35 Milliarden Euro in einem privaten Deal bestellt. Ohne Einbindung jedweder demokratischer Institutionen. Und die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die von der Leyen. Und bei der Ermittlung ist man draufgekommen, dass scheinbar der WhatsApp-Verkehr, der SMS-Verkehr zwischen von der Leyen und dem Pfizer-Chef Burla abhanden gekommen ist. Auch das wissen wir von Österreich. Und zur Belohnung stellt die Europäische Volkspartei, die ÖVP, auf EU-Ebene die von der Leyen als Spitzenkandidatin und als zukünftige Kommissionspräsidentin auf. Also sie haben aus dieser ganzen Angelegenheit überhaupt nichts gelernt. Also der ganze Impfwahnsinn, der ganze Impfstoffbestellwahnsinn, das Durchwinken der mRNA-Impfstoffe, die bis heute jeden Beweis schuldig geblieben sind, dass sie wirksam und sicher sind, ist durch Brüssel erfolgt. Also auch da muss man aufräumen, aufräumen und aufräumen. Das ist meine Devise. Und da haben wir unglaublich viel zu tun. Man muss endlich Licht in diese ganzen Beschaffungsvorgänge bringen. Und ich habe als österreichischer Parlamentarier im österreichischen Parlament eine Anfrage an den Gesundheitsminister Rauch gestellt und habe gesagt, bitte, ich möchte Informationen zu diesen Impfstoffbestellungsdeals erhalten. Die Antwort von ihm war sinngemäß zitiert: Der komplette Vorgang unterliegt der Vertraulichkeit. Wir haben uns zur Vertraulichkeit verpflichtet und daran halten wir uns. Also, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher, wenn man so eine Information bekommt, Vertraulichkeit, den Mantel des Schweigens über einen Bestellvorgang, der maximal dubios ist, drüber zu legen, da weiß jeder, gibt die Österreicher, da stinkt es. Also, auch da muss man in Brüssel beginnen. Und das ist unser Job und das wird auch mein Job sein, in Brüssel eine aktive Politik zur Aufklärung dieses kompletten Corona-Wahnsinns durchzuführen. Und am langen Ende, ich zitiere Jürgen Wirth Anderlan, müssen Handschellen klicken. Es müssen Verantwortlichkeiten festgestellt werden, die auch strafrechtliche Konsequenzen haben.
Also die EU aus Sicht des Herrn Hauser bei der Corona-Aufarbeitung ist eine Katastrophe. Herr Rutter, was haben Sie dem noch hinzuzufügen? Oder?
Nee, zunächst einmal, Herr Hauser ist da das perfekte Beispiel, dass man wirklich sehr viel machen kann im Nationalrat mit unglaublich vielen Anfragen. Und da muss man jetzt wirklich ein Lob aussprechen. Da sind Sie ganz vorne dabei und das ist eine großartige Arbeit. Die Fragestellung würde ich ändern. Es geht nicht darum, was die EU dazu tun kann, das aufzuarbeiten. Die EU ist der Verursacher. Die Europäische Arzneimittelbehörde auf Basis dieser Empfehlung hat die österreichische Arzneimittelbehörde das alles zugelassen. Das weiß ich, weil wir damals denen einen eingeschriebenen Brief geschrieben haben und E-Mails. Und wir zurückbekommen haben damals mit dem Hinweis, dass schon 10.000 Geschädigte bei uns gemeldet wurden, wo jetzt dieser Impfopferverein sehr lügenhaft von den Systemmedien dargestellt wurde, sondern im Jahr 21. Und die EMA hat gesagt, wir empfehlen das, ja, wir sagen, das ist... Also es gibt mehr positive Seiten als negative. Und die österreichische Arzneimittelbehörde hat gesagt, wir sind dafür nicht zuständig. Solange die EMA das empfiehlt, ist uns das egal. Das heißt, die gesamte, nicht nur der Ankaufsprozess, wo man von höchster Korruption oder möglicher Korruption reden, sondern auch die Folgen der ganzen potenziellen und hochwahrscheinlichen Impfschäden mit vielen Todesfällen, hat die EU zu verschulden. Das heißt, da sind die Täter. Das sind die Täter, die an dem verantwortlich sind. Und da kann man nur sagen, da müssen Handschellen her, wir müssen ganze Gefängnisse leerräumen und dort Politiker, Beamte, Medien, die mitgespielt haben, reinstecken und müssen aufräumen. Nicht nur in Brüssel, auch in Österreich. Ich glaube, dass wir hier ein massives Verbrechen, nicht nur hinsichtlich Steuergeld, sondern auch hinsichtlich der Volksgesundheit haben. Und da muss ganz was Enormes passieren und da braucht es harte Schritte.
Auch da sind sich die beiden Protagonisten einig, die Rolle der EU bei der Corona-Aufarbeitung ist unrühmlich. Sie wählen aber den Weg hin in die EU, um dann als Parlamentarier diesen Aufklärungsprozess anzustoßen. Sie sagen, gleich die Gefängnisse leer machen, Handschellen klicken hören und wegsperren. Gehen wir das zum nächsten Thema, WHO-Vertrag, Herr Rutter. Hier würde ein EU-Austritt ja erstmal nichts bringen, beziehungsweise welche Strategie würden Sie gegen den Druck und die Handlungen der Finanzelite und der WEF, WHO und den USA setzen?
Ja, zunächst, in großen Bereichen hat hier nicht der einzelne Staat rund um die WHO und um den WHO-Vertrag diskutiert, war nicht Gesprächspartner, sondern in großen Bereichen hat die EU das übernommen. Das heißt, die EU hat hier durchaus eine sehr unrühmliche Stellung. Das heißt, die Österreicher, auch die Deutschen, sind da Beifahrer. Das heißt, ohne EU hätten wir schon in diesem Prozess der Vertragserstellung, wovon ich natürlich nichts halte, ja, aber hätte es überhaupt die Möglichkeit gegeben, dass die einzelnen Nationalstaaten hier mehr eingreifen können. Das heißt, auch hier ist die EU organisatorisch wieder ein massives Problem. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass es ja nicht nur einen WHO-Vertrag gibt, sondern es gibt auch einen ähnlich gelagerten EU-Vertrag, der entschieden werden soll, wo die EU mit der WHO quasi einen Vertrag schließt und das runterbrechen will auf die Nationalstaaten. Das ist so ein bisschen die Doppelstrategie, wie wir es gehabt haben beim Asylpakt und beim Migrationspakt. Das waren zwei verschiedene Vertragsgestaltungen, die aber in eine ähnliche Richtung gehen, damit, wenn eines nicht durchgeht, das zweite trotzdem durchgeht. Das ist dieselbe Strategie und auch da zeigt sich für mich wieder eines. Wir brauchen Selbstbestimmung, Volkssouveränität. Und diese ist nie gegeben, wenn 70% der Materien politisch in Brüssel liegen, anstatt in Wien. Ja, und deswegen muss sich das ändern. Und ich glaube auch, dass da eine Reform nicht möglich ist. Die Verträge sind festgezurrt. Die verschiedensten Verträge brauchen ein Einstimmigkeitsmodell. Das heißt, wenn ein einziger dagegen ist, und die Deutschen unter derzeitigen Führung werden immer dagegen sein, ja, selbst wenn alle anderen mitmachen würden, kannst du die Verträge nicht auflösen. Wodurch für mich eine fundamentale Reform der EU absolut unmöglich ist. Und wenn etwas nicht zu reformieren ist und es läuft falsch, dann gibt es nur eines, einen klaren Schlussstrich zu ziehen.
Bevor Herr Hauser antwortet darauf, noch ein Hinweis von unseren Zuschauern. H.C. Strache sagte schon 2006, also vor bald 20 Jahren, Zitat, wenn diese EU weiter die Interessen Österreichs mit Füßen tritt, dann werde ich aus der FPÖ die erste EU-Austrittspartei Österreichs machen. Warum ist das nicht geschehen? Wo besteht nun die Hoffnung, Herr Hauser?
Die Hoffnung heißt immer Herbert Kickl. Herbert Kickl ist die Persönlichkeit, die Rückgrat hat, die auf der Seite der Bevölkerung steht und deswegen auch sagt, ich möchte Volkskanzler werden. Deswegen wird er ja kritisiert, wegen der Begrifflichkeit Volkskanzler. Und er erläutert es, bei ihm kommt zuerst das Volk und dann der Kanzler. Er steht auf der Seite der Bevölkerung, er steht auf der Seite der österreichischen Bundesverfassung, wo drinnen steht, das Recht muss vom Volk ausgehen. Und das ist unsere Aufgabe und unser Ziel, der Kickl-FPÖ, zukünftig darauf zu schauen, dass wir Wahlen klar gewinnen und dass zukünftig tatsächlich das Recht vom Volk ausgeht und nicht von den paar Globalisten und Mächtigen dieser Welt. Zurück zur WHO. Das ist vollkommen richtig, was Martin Rutter sagt. Ich habe das auch in meinen Parlamentsreden und in meinen vielen parlamentarischen Anfragen festgestellt. Auch diese zwei geplanten Anschläge auf unsere Nationalstaatlichkeit werden federführend in Brüssel verhandelt. Das heißt, man gibt da für die Verhandlungen schon nationale Souveränitäten auf. Das ist ja der nächste Wahnsinn. Das kann es ja nicht sein. Ich kann doch nicht eine Ursula von der Leyen direkt und indirekt für unsere österreichischen Interessen verhandeln lassen. Das ist doch absurd. Wissend, Impfstoffbeschaffungsdeal etc., was ich gerade hier vorne angesprochen habe. Jetzt in aller Kürze. Wahnsinn ist, es gibt zwei Anschläge. Das muss man auseinanderbröseln. Einmal, und das wird in den Systemmedien nie angesprochen, die geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften 2005. Diese sind maximal toxisch. Und wenn diese so wie geplant beschlossen werden, wird unsere nationalstaatliche Souveränität ausgehebelt. Das sage ich immer, das sage ich seit Wochen und seit Monaten. Wieso? Weil, wenn beschlossen, ist es Völkerrecht. Es braucht eine einfache Mehrheit bei der 77. Weltgesundheitsversammlung, die am 27. Mai in Brüssel stattfinden wird. In Genf stattfinden wird. Und wenn das beschlossen wird von 50% der teilnehmenden Staaten, dann braucht es im österreichischen Parlament nicht mehr diskutiert und nicht mehr beschlossen werden, sondern es wird also nur mehr veröffentlicht. Das heißt, dann haben wir nur mal 10 Monate Zeit, wenn beschlossen, haben wir 10 Monate Zeit, seitens des österreichischen Parlaments, der WHO mitzuteilen, wir setzen das nicht um. Und jetzt frage ich Sie, geschätzte Zuhörer, mit welchen Parteien soll man das schaffen? Da müssen wir vorher bei der Nationalratswahl, aber anständig, gestärkt werden, ja, dass wir uns mit unserer Meinung durchsetzen. Weil mit diesen geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften 2005, der WHO-Generaldirektor zukünftig das Recht bekommen soll, die nächste Pandemie als Einzelperson auszurufen und b, er auch den Nationalstaaten Vorgaben geben kann, seine Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Pandemie verpflichtend umzusetzen. Das heißt, hier wird tatsächlich nationalstaatliches Recht in eine Institution. Geschätzte Zuhörer, wer hat denn diese Institution gewählt? Wie hat denn Herrn Tedros als Generaldirektor der WHO gewählt? Das läuft doch alles an der Bevölkerung, am Volke vorbei. So, das ist die eine Geschichte, maximal toxisch. Die zweite Sache ist Pandemievertrag. Auch toxisch, aber im Unterschied zu den geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 brauchst du eine Zweidrittelmehrheit und diese Beschlüsse müssen in den nationalen Parlamenten bestätigt, diskutiert und abgestimmt werden. Der Pandemievertrag, so wie er aufgestellt ist, hebelt uns unsere nationalstaatliche Souveränität nicht aus, obwohl er auch toxisch ist, weil er nämlich unter anderem zum Beispiel die Zensur vorantreibt. Das ist ein Wahnsinn, über das sollte man dann auch noch sprechen. Und jetzt abschließend, ich sage das seit Wochen und Monaten, wie wird in den Systemmedien berichtet? Die Systemmedien sagen, das, was der Hauser sagt, dass der Pandemievertrag unsere nationalstaatliche Souveränität aushebelt, stimmt nicht. Punkt. Was habe ich heute gesagt? Was sage ich seit Monaten? Die nationalstaatliche Souveränität wird durch die geplanten Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 ausgehebelt. Und jetzt setze ich Martin noch einen drauf. Die 77. Weltgesundheitsversammlung in Genf findet vom 27. Mai bis 1. Juni statt. Bis heute, gestern hatten wir Parlamentssitzung, bis heute hat es die Einheitspartei, bestehend aus ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS, geschafft, keine Debatte über die geplanten Änderungen der Gesundheitsvorschriften und den Pandemievertrag im österreichischen Parlament mit uns zu führen, weil sie das alles an der Bevölkerung vorbei machen wollen. Und ich habe nur zum Beispiel am 5. Juli 2023, alles im Netz einsehbar, ja, einen Antrag eingebracht, einen Entschließungsantrag, folgenden Text: Nein zur Aushebelung der Menschenrechte durch die internationalen Gesundheitsvorschriften. Das heißt, ich habe einen Antrag eingebracht, um im Parlament für die Öffentlichkeit einsehbar mit uns über diese Pläne der WHO zu diskutieren. Was ist passiert? Da steht es. Dieser Antrag wurde dem Gesundheitsausschuss, Vorsitz, Gesundheitsminister Rauch, zugewiesen und im Gesundheitsausschuss wurde dieser Antrag mit den Stimmen der Einheitspartei, ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS bis heute vertagt. Man betreibt Diskussionsverweigerung, obwohl, und das sage ich abschließend, obwohl unsere nationalstaatliche Souveränität ausgehebelt wird. Die Parteien sind da Mittäter, Erfüllungsgehilfen des Systems. Und deswegen ist es gut, dass es Menschen gibt, die gegen dieses System auftreten und dieses System abändern wollen.
Manchmal, wenn darüber diskutiert wird, ist auch das müßig. Es gab im Deutschen Bundestag eine Debatte und einen Antrag der AfD, dieses Pandemie-Abkommen abzulehnen. Und was ist geschehen in der Abstimmung? Alle gegen die AfD. Interessant war im Übrigen an dieser Stelle, darf ich das vielleicht in diese Sendung mit einbringen, das Abstimmungsverhalten des Bündnisses Sarah Wagenknecht, die sich zur Gänze aus dieser Abstimmung zurückgezogen haben. Mögen Sie sich, liebe Zuschauer, Ihr Bild machen oder Ihren Eindruck verschaffen, was das bedeutet, wenn man dieser Partei Stimmen schenkt. Jetzt schreibt uns Herr Bachhuber und jetzt wird's in die Praxis gehen, Herr Hauser. Wie gedenken Sie, die EU von innen heraus tatsächlich aufzuräumen? Können Sie uns ein paar praktische Beispiele dafür geben, wie Sie das anpacken?
Ja, es hängt jetzt vom Wähler ab, wie schon erwähnt. Der Wähler muss uns stärken.
Sie bekommen das Mandat, Sie gehen nach Brüssel, es werden auch genügend andere Mitglieder von rechten Parteien sein, von Volksparteien. Wie gehen Sie dann konkret vor?
Ja, also wenn wir als Gruppierung so stark werden, dass wir in Brüssel tatsächlich Änderungen herbeiführen können, ja, dann werden wir diese angesprochenen Punkte Schritt für Schritt abarbeiten. Man wird einmal Gerechtigkeit einfordern. Man wird Verantwortlichkeiten dafür einfordern, dass Milliarden Gelder, die in Wahrheit ja so nicht vorhanden sind, sondern die über Neuverschuldungen aufgebracht werden mussten, für Milliarden Impfstoffankäufe. Dieses Thema wird man anpacken müssen. Man wird sagen, wer ist zuständig, wer war verantwortlich? Wo sind die Beschlüsse gefallen? Und wenn hier Einzelaktivitäten wie von der Leyen stattgefunden haben, da muss es Verantwortlichkeiten geben, ja. Da muss es endlich auch einmal eine politische Verantwortlichkeit geben, ja. Dass solche Personen vor Gericht stehen und sich dafür zu verantworten haben, dass sie mit dem Geld der Bevölkerung grob fahrlässig umgegangen sind.
Wir dürfen uns das vorstellen, Herr Hauser. Könnten Sie einen Misstrauensantrag stellen oder die Aufhebung der Immunität von Frau von der Leyen? Wie dürfen wir uns das in der Praxis vorstellen?
Wir werden die Aktivitäten der Europäischen Staatsanwaltschaft natürlich massiv unterstützen. Und wenn die Europäische Staatsanwaltschaft hier am Drücker bleibt und uns sagt, Informationen heraus, das derzeitige Parlament hat ja auch bei dieser Frage zur Gänze versagt. 55% der derzeitigen EU-Mandatare haben von der Leyen einen Persilschein gegeben und haben sie darin bestärkt zu sagen, ich rücke Informationen zum Beschaffungsvorgang nicht heraus. Das muss man sich einmal vorstellen. 55% der derzeitigen EU-Mandatare haben die Decke des Schweigens.
Reicht eine einfache Vertrag. Mehrheit in diesem Europäischen Parlament?
Würde eine einfache Mehrheit reichen? Das heißt, es ist zum Beispiel die nächste Hoffnung, dass wir so stark sind, dass es eine Abstimmung geben wird und dass man sagt, so, heraus mit den Dokumenten, heraus mit dem Beschaffungsvorgang. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Das passiert ja derzeit alles nicht. Das heißt, man muss einmal Demokratie in diesen Laden hineinbringen. Das ist der springende Punkt. Und zweitens muss man Voraussetzungen schaffen, dass sowas ja nie mehr passieren kann. Wie kann denn eine EU-Kommission für Österreich 70 Millionen Impfstoffdosen für 9 Millionen Österreicher vom Kleinkind bis zum Greis bestellen? Das ist ja absurd. Und wissen bitte, in den geleakten Impfstoffbeschaffungsverträgen steht ja drinnen, und das hat die EU-Kommission mit unterschrieben bei der Beschaffung, dass sie nicht wissen, wie dieses Zeugs unter Anführungszeichen wirkt, dass es da Nebenwirkungen geben kann, die nicht bekannt sind. Das heißt, man hat eine Impfung bestellt, nicht wissend, wie diese Impfung wirkt. Und die Pharmakonzerne, die haben bis heute den Beweis nicht erbringen können, dass ihre Impfstoffe wirksam und sicher sind. Und diesen Beweis werden sie ja nie erbringen können. Das ist ja grob fahrlässig, was da passiert ist. Das war der größte Anschlag, der größte Menschenversuch überhaupt mit der Gesundheit der europäischen Bevölkerung, einen Impfstoff zu beschaffen, nicht wissen, wie dieser Impfstoff wirkt. Wir wissen es mittlerweile. Schlagen wir die Zeitungen auf, plötzlich und unerwartet und so weiter.
Ja, ich weiß, das ist Ihr Spezialgebiet. Da kennt sich kaum jemand so gut aus wie Sie, Herr Hauser. Aber bleiben wir bei Ihren Reformvorschlägen, den ganz konkreten Umsetzungsplänen. Da haben Sie jetzt schon gesagt, es geht um mehr Demokratie, es geht darum, diese Vorgänge um von der Leyen aufzuklären. Was steht noch auf Ihrer Agenda?
Die meisten Menschen wissen zum Beispiel nicht, dass es im Europäischen Parlament nicht einmal ein Gesetzesantragsrecht gibt. Das heißt, wir als Fraktion, auch wenn wir noch so stark sind, wir können keine Initiativen im Parlament einbringen, über die diskutiert und abgestimmt wird. Wenn das möglich wäre, könnten wir schon längst aufzeigen, wie diese Europäische Union an der Bevölkerung vorbei agiert. Zum Beispiel Zuwanderung. Da hätten wir schon längst als Fraktion einen Antrag eingebracht, diese illegale Zuwanderung zu stoppen. Festung Europa, Festung Österreichs. Im Parlament Antrag eingebracht, dann müsste im Parlament, wenn die Bezeichnung Parlament überhaupt korrekt ist, weil derzeit ist das kein Parlament, Antrag einbringen, darüber diskutieren, die Öffentlichkeit mitbekommen lassen, wie die Positionen der unterschiedlichen Parteien sind. Und da würde es der Bevölkerung klar werden, dass Rechtsparteien, die Freiheitliche Partei mit ihren Unterstützern auf der Seite der Bevölkerung steht, weil wir diese Massenzuwanderung, diese illegale Zuwanderung nicht haben wollen. Das heißt, eins vom Ersten wird ja wohl notwendig sein, dass man zumindest Anträge in einem Parlament einbringen kann. Also Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das ist unglaublich viel Arbeit. Da wird man nur erfolgreich sein, wenn wir dementsprechend gestärkt werden. Jetzt hoffe ich auf ein Mandat aufräumen zu dürfen. Wenn wir damit nicht erfolgreich sind, dann wird man weitere Schritte überlegen müssen. Ist ja vollkommen klar, wenn diese EU nicht zu reformieren ist, dann haben wir dabei nichts mehr verloren.
Die Frage werde ich Ihnen gleich noch stellen. Wenn es nicht reformierbar ist. Aber zunächst wollen wir den Herrn Rutter die Gelegenheit geben, jetzt auf die Reformvorschläge von Herrn Hauser zu antworten. Mhm. Ist das umsetzbar?
Aus meiner Sicht müssen wir nur noch die Frage stellen, wie schnell kommen wir aus der EU raus? Weil, und das ist einleitend, bevor wir über Reformen reden, was sind die negativen Aspekte der EU? Ich möchte nur ein paar aufzählen. Die EU ist so korrupt, dass der eigene Korruptionsbericht wieder abgeschafft wurde, nachdem er einmal veröffentlicht wurde. Ja? 2017 wieder abgeschafft, kurz vorher eingeführt, kein zweites Mal, weil es sich herausgestellt hat, es ist so korrupt. Die EU ist so korrupt, dass die Sozialistin und die Ex-Vizepräsidentin Eva Kaili festgenommen wurde mit Millionen Bargeld. Gott, vor kurzem passiert, die Systempresse redet darüber nicht besonders. Die EU ist so korrupt, dass der ehemalige ÖVP-Innenminister Strasser 3 Jahre Haft bekommen hat, weil er selbst in einem Video gesagt hat, 100.000 Euro kriegt er von mindestens 5 Firmen pro Jahr, damit er ein de facto Lobbyist ist, obwohl er dort im EU-Parlament sitzt. Die EU ist so korrupt, dass sich die Frage einer Reform für mich nicht stellt. Aber nicht nur das. Aus meiner Sicht ist die EU auch extrem teuer für uns. Wir zahlen 3.500 Millionen Euro im Jahr. So, das sind also so rund 10 Millionen Euro pro Tag. Während wir jetzt 20 Minuten da sitzen, hat uns die EU 150.000 Euro gekostet. Das ist nur die Zeit, wo wir jetzt reden. Den österreichischen Steuerzahler wandert raus in diese korrupte EU. Mit diesem Geld kann man ganz, ganz was anderes machen. Ja? Das heißt, bevor wir über Reformen reden, müssen wir darüber reden, nutzt uns die EU mehr, als sie uns schadet, oder schadet sie uns mehr, als sie uns nützt? Und das möchte ich nur kurz einleiten, weil das ist wichtig. Darüber wird nämlich in der Systempresse nicht geredet. Man muss sich vorstellen, die Geldentwertung während der Eurozeit. Ja? Wenn man sich jetzt eine Vergleichsweise anschaut, Schweiz und Österreich, nach der EU-Beitrittslüge, wo ich sogar so weit bin, dass ich das Ergebnis hinterfrage, der 66,6%. Vor dieser Zeit des Euro gab es in Österreich in den Jahren 1980 bis 1990 38,5% Inflation, in der Schweiz 36,4% Inflation. Ein 10-Jahres-Zeitraum. Wenn man jetzt das vergleicht und sich das anschaut, hat man jetzt in den Jahren 2013 bis 2023 in Österreich eine Inflation von 28,3% und in der Schweiz 4,7%. Und Inflation heißt Geldentwertung. Inflation heißt, den Menschen wird die Kaufkraft aus der Tasche gestohlen. Das sind alles Aspekte, ich könnte es noch vertiefen, die uns schadet uns. Und da ist wurscht, ob die Frau von der Leyen oder der Räuber Hotzenplotz in der EU dort als Kommissionschef spielen können. Diese Fakten, die Kosten, die Inflation, die Korruption, ist eine Sache, das lässt sich nicht aufarbeiten. Deswegen, aus meiner Sicht ganz klar, wir müssen nicht über Reformen sprechen. Wir müssen über Austritte sprechen. Das ist das Einzige, was uns was hilft, weil das alles, was hier passiert, schadet uns tagtäglich. In der Zeit, wo ich das jetzt gesagt habe, hat das wieder ungefähr 12.000 Euro gekostet. Diese EU, das wird uns allen gestohlen, das wird den Menschen draußen gestohlen, die sich das Leben nicht mehr leisten können. Ich möchte, jede Sekunde, die wir länger in der EU sind, ist ein Schaden für Österreich. Und das muss der Fokus sein.
Herr Hauser, wenn Sie jetzt in Brüssel agieren, zusammen mit Parteikollegen, mit Gleichgesinnten, und Sie stellen fest, dass die angestrebte Reform nicht umsetzbar ist, aus welchen Gründen auch immer, wäre dann die FPÖ bereit, für einen Exit einzustehen, beziehungsweise das Volk darüber abstimmen zu lassen?
Das Volk muss immer darüber abstimmen. In so entscheidenden Fragen kann also die letzte Entscheidung nur die Bevölkerung machen. Das ist also mal klar. Wir sind überhaupt für mehr direkte Demokratie. Das Volk nicht alle 5 Jahre bei einer Nationalratswahl etc. befragen. Zwischendurch, so in der Schweiz, wichtige Themen, wichtige Fragen entscheiden lassen. Aber bevor ich diese Frage in concreto beantworte, wir hatten gestern eine Dringliche im Parlament, Thema vorgegeben von den NEOS, Thema war Europas Zukunft sichern, mehr Europa und Wohlstand. Die NEOS und auch im Wesentlichen den Systemparteien geht ein zentralistisches Europa zu schaffen, nicht schnell genug. Und ich habe gestern auf das dazu gesprochen im Parlament und ich habe gesagt, normalerweise zieht man eine Bilanz nach 5 Jahren. Die Nationalratsperiode geht zu Ende, die EU-Periode geht zu Ende. Ziehen wir Bilanz? Und habe die Frage aufgeworfen, wieso machte die Regierung und die Einheitspartei die Bilanz nicht, weil sie nämlich nicht Bilanz legen können, weil sie nichts vorzubeweisen, weil sie nichts vorzuweisen haben. Ich habe aufgezählt, bitte, der Reihe nach. Wir haben europaweit einen Rekord an Konkursen. Wir haben nach wie vor höchste Inflation in Österreich mit einer Geldentwertung, mit einer Entwertung des Vermögens für die Bevölkerung. Wir haben extrem hohe Kreditzinsen. Viele Menschen können sich keine Wohnung mehr leisten, geschweige ein Eigenheim bauen, weil die Finanzierbarkeit nicht mehr möglich ist. Energieintensive Betriebe verlassen Europa. Es ist ein Wahnsinn, dass Führungsbetriebe mit höchster Wertschätzung aufgrund der massiv verteuerten Energie, aufgrund der desaströsen Politik, die Brüssel gemacht hat, Green Deal, ja, die Nationalregierung in Österreich gemacht hat, die haben den Green Deal befeuert, eine CO2-Bepreisung der Energie noch eingeführt. Das heißt, die haben energieintensive Betriebe, die in Europa nicht mehr wettbewerbsfähig sind, vertrieben mit all ihren Mitarbeitern, mit all ihrer Wertschöpfung. Das ist ein Desaster. Und ich habe gestern auch bei einer Schuldebatte zu den Schülern gesagt, bitte, recherchiert das einmal, geht's rein. Ihr könnt doch alle selber gut recherchieren. Schaut, wie viele tolle Betriebe Europa verlassen und damit unseren Wirtschaftsstandort gefährden. Und all die Wünsche, die man an die Politik hat, mehr Wohlstand, mehr Sicherheit und so weiter, wer soll denn das zukünftig finanzieren? Diese Frage sind sie mal sowieso offen geblieben. Weiter in der Aufzählung. Landwirte protestieren, haben protestiert europaweit, weil die Landwirte Existenzsorgen haben, weil das nächste Geschäftsmodell der Globalisten, der da oben umgesetzt werden soll, sie wollen die traditionelle Landwirtschaft zerstören und wollen haben, dass wir zukünftig Laborfleisch und Insektenfraß fressen. Normalerweise nicht mein Ausdruck, aber das ist so. Das nächste, da haben die Globalisten Geld investiert, um Laborfleisch produzieren zu können. Jetzt sind sie soweit und jetzt wollen sie den Profit draus ziehen. Und damit sie das machen können, müssen sie die traditionelle Landwirtschaft zerstören und das forcieren. Nächste, Mercosur zum Beispiel. Neutralität in Österreich, die Neutralität, die immerwährende Neutralität, die unseren Frieden, unseren Wohlstand auch mit abgesichert hat, die wird verspielt, bitte, von den anderen Parteien. Der Beitritt zu Sky Shield kostet uns 4 Milliarden Euro, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wäre es nicht geschickter, dieses Geld für die Bevölkerung einzusetzen? Es hat vorletzte Woche einen Bericht gegeben, dass sich 1,3 Millionen Österreicher das tägliche Leben nicht mehr leisten können, dass Hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher, Kinder inklusive, kein Geld haben, gesunde Lebensmittel anzuschaffen. Bitte, das ist doch ein Desaster, das ist die Bilanz. Und wenn man diese Bilanz kennt, bitte, da kann es doch niemanden geben, der sagt, Brüssel und in Österreich, da muss man so weiter tun, bitte. Nein, stopp, aufhören. Selbstverständlich, klar, so kann es nicht weitergehen. Bis hin zur fürchterlichen Kobi-Politik, wo Geld verschleudert wurde, bis hin zur permanenten Kriegstreiberei. Ich vermisse aktive Friedensbemühungen. Ministerpräsident Fico, auf den dieser fürchterliche Mordanschlag verübt wurde, hat mehrere Sachen richtig festgestellt. Eine Aussage von ihm war, man kann noch so viele Waffen in die Ukraine liefern. Mit Waffen wird man diesen Konflikt nicht lösen können. Das hat er vollkommen recht. Wo sind denn da die Friedensbemühungen? Wo sind denn da die aktiven Bemühungen? Vermisse ich. Was passiert stattdessen? Stattdessen wird Geld in die Kriegswirtschaft, in die Waffenindustrie investiert. Ohne Ende scheinbar, Geld ist auch da abgeschafft. Zuerst hat die Pharmaindustrie verdient, jetzt verdient die Kriegswirtschaft und die Bevölkerung leidet, hat die Inflation, kann sich das tägliche Leben nicht mehr leisten. Eine Schande, bitte. So kann es in der Politik nicht weitergehen. Deswegen, klare Antwort. Ja, ich weiß, ist eine Mörderaufgabe, ein Mörderjob. Möglicherweise ist diese Europäische Union tatsächlich nicht zu reformieren. Aber wir warten die Wahlen ab, dann schauen wir, da werden wir in die Hände spucken, ob das überhaupt noch möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann muss man wirklich die Bevölkerung dazu befragen, ob sie diesen desaströsen Weg weiterhin befolgen wollen.
Der Herr Hauser befindet sich im aktiven Wahlkampfmodus. Ist ja ganz schwer, den Mann zu stoppen. Diese Dynamik, die er mitbringt, ist der Wahnsinn. Aber Herr Rutter, Sie stehen da in nichts nach. Welche Gefahren, denken Sie, kämen denn auf Österreich zu, bei einem EU-Austritt oder sehen Sie überhaupt keine Gefahren? Und da bitte ich Sie dann auch gleich noch drauf zu antworten. Gibt es Gefahren bei einem Brexit?
Sehr gut, die Frage habe ich gerechnet. Ich habe mir nämlich die Zahlen des Brexit angeschaut. Ja, das heißt, ich habe mir angeschaut in der Vorbereitung, wie hat sich die Arbeitslosenquote, die Inflation im Vergleich Österreich und Großbritannien nach dem Brexit, wie hat sich das entwickelt? Und jetzt gebe ich Ihnen einfach ein paar einfache Zahlen, weil es hat ja immer geheißen, damals hat es geheißen, es wird gewisse Medikamente in Großbritannien nicht mehr geben, die Wirtschaft wird zusammenbrechen und so weiter. Jetzt hört man nichts mehr davon, weil das alles Lüge war. Ein paar Zahlen dazu. Arbeitslosenquote in Großbritannien 2021 bis 2023. Nur als Beispiel, im Jahr 2023, Großbritannien hatte eine Arbeitslosenquote von 3,9%. Österreich hatte eine Arbeitslosenquote von 4,7%. So, Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum 2021, in dem Fall bis 2024, das ist aber nur angenommen. Großbritannien insgesamt 13%. 10,8% hat Österreich angenommen. Das Jahr 24 ist unsicher. Auf was ich hinaus will? Wenn man also sagt, da ist eine Gefahr, dann ist das falsch. Großbritannien geht es seit dem Brexit besser. Warum? Weil die Brüsseler Vorgaben, die ja Zwangsvorgaben seien in einer EU, wo wir hineingelogen wurden, wo nichts gehalten wurde, was man Österreich versprochen hat, das wieder entfesselt hat, die Wirtschaft in Großbritannien entfesselt hat, die ganzen wirtschaftlichen Vorgaben, die ganzen Migrationsvorgaben. Warum kann Großbritannien jetzt hergehen und sagen, wir schicken die Leute nach Ruanda? Innerhalb der EU wäre das gar nicht möglich. Da gibt es diese EU-Vorgaben und wir sind tolerant bis zum Selbstmord. Aber wenn Großbritannien raus ist, können sie es machen. Das heißt, ich spreche ganz klar davon, die Souveränität des Volkes und aller Länder ist erst dann gegeben, wenn die Diktatur von Brüssel beendet ist. Und das lässt sich nicht reformieren. Deswegen, es gibt keine großen Gefahren. Man sollte vielleicht Schritt für Schritt austreten. Sagt, zuerst gehen wir aus dem Euro. 2 Jahre später aus der EU, damit das nicht zu schnell geht, ja, damit man einen gewissen Adaptionsprozess hat. Aber in Großbritannien hat es gezeigt, das hat denen genutzt. Und ich habe die Zahlen vorher angeschaut, habe jetzt nicht ausgedruckt, aber vorher waren deren Inflation höher. Ja. Warum ist es jetzt niedriger? Na, weil Großbritannien nicht mehr wirtschaftlich zusammengekettet ist mit Ländern wie Italien, mit Ländern wie Griechenland, mit Ländern wie Spanien. Das ist übrigens auch der Grund, wieso die Inflation bei uns so hoch ist. Und Inflation heißt Diebstahl von Geld, von Kaufkraft. Und die Inflation in der Schweiz so niedrig. Und da muss man sich einfach die Zahlen anschauen. Und deswegen habe ich die Zahlen früher genannt, Schweiz, Österreich 1980 bis 1990, wo das gleichwertig war. Und jetzt haben wir auf einmal die fünffache Inflation, sprich Diebstahl am Geld und am Kaufwert. Und deswegen sehe ich weniger Gefahren, wenn man es sauber macht, wenn man nicht überstürzt, wenn man sagt, okay, zuerst aus dem Euro, dann aus der EU, anständige Adaptionsphasen und dann haben wir die ganzen Vorteile. Und wir brauchen die Vorteile und keine Angst vor Nachteilen, die es nicht gibt, wie es Großbritannien ja beweist.
Sehen Sie Nachteile bei einem Brexit?
Die Frage stellt sich derzeit für die Freiheitliche Partei nicht, weil unsere Strategie ist zuerst einmal aufräumen, reformieren und schauen, ob dieser Laden überhaupt zu reformieren ist.
Aber laut Herrn Rotter gibt es ja keine.
Und denn, naja, wenn muss das sowieso, Volksentscheid, die Bevölkerung muss sowieso eingebunden werden, die Bevölkerung muss zustimmen, da braucht, so wie in der Schweiz, eine klare Debatte darüber.
Die müssen wir aufklären, über mögliche Vor- und Nachteile.
So wie das in der Schweiz passiert ist.
Sehen Sie aktuell tatsächlich keine Gefahren? Also, der Herr Rutter sieht überhaupt keine, der sieht nur Vorteile.
Ich muss das ja geschickt machen, deswegen braucht es intelligente Politik. Gehen wir das der Reihe nach durch. Die Schweiz ist neutral, ist nicht Teil der EU und lebt wunderbar.
Hat höchste
Einkommen, minimale Inflation, weil sie diesen totalen Gelddruckwahnsinn der Europäischen Zentralbank nicht mitgemacht hat. Die EZB hat 4,5 Billionen Euro die letzten Jahre gedruckt, um diese Kollateralschäden, die sie durch diese desaströse Corona-Politik angerichtet haben, auszugleichen und damit die Inflation herbeigeführt. Die Schweiz hat eine wesentlich geringere Inflation, zum Beispiel, weil eben diesen Wahnsinn nicht mitgemacht. Das heißt also, es gibt durchaus, bleiben wir bei der Schweiz, ein Beispiel, dass man wunderbar überleben kann, viel besser, Sachen viel besser machen kann, mit viel mehr direkter Demokratie, Beispiel Schweiz. Zweitens, aus der EU aussteigen, würde ja nicht bedeuten, dass ich aus diesem Wirtschaftsraum aussteige. Das heißt, ich betreibe weiterhin Handel. Die Einheitspartei, bestehend aus ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos, sagen, ja, wenn wir da nicht mehr dabei sind, da bricht der Handel ein.
Das ist eine Lüge.
Ein Blödsinn.
Das hat sich beim Brexit gezeigt, das ist alles eine Lüge.
So ein Blödsinn. Und dann frage ich Sie, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, China ist nicht Teil der EU. Wo findet denn der intensive Warenaustausch statt zwischen der Europäischen Union und China? Wieso ist das möglich? Sind nicht Teil der Europäischen Union. Also, ich muss das ja strategisch machen. Natürlich werde ich im europäischen Wirtschaftsraum drinnen bleiben. Logisch, ich muss es geschickt machen. Klar, ich will ja die Bevölkerung nicht schädigen. Ich möchte ihr ja einen zusätzlichen Nutzen bringen. Drittens, es wird immer wieder verwechselt EU und Europa. Wir sind ein Teil Europas. Müssen aber nicht ein Teil der Europäischen Union. Die Europäische Union ist ein Vertragswerk. Und Vertragswerke kann man immer ändern, abändern. Es ist zu verhandeln. Und wir haben in Österreich aus viele Punkte. Ich sage nur Brennertransit zum Beispiel. Der ganze Nord-Süd-Verkehr belastet Tirol, fährt über uns drüber. Und ich habe das immer kritisiert, dass man vor dem Beitritt zur Europäischen Union diese Trumpfass überhaupt nicht ausgespielt hat, nicht genutzt hat. Die haben schlichtweg schlecht verhandelt, Kasperltheater abgespielt. Ich kann mich noch erinnern, dass die Uhr angehalten werden müsste, so nach dem Motto, wir haben jetzt nur 2 Tage Zeit, der Europäischen Union beizutreten. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es nie mehr einen Beitritt geben. Frage, Lüge. Wie viele Staaten sind nach Österreich der Europäischen Union beigetreten? Es ist immer nur ein Kasperltheater, was auf großer Bühne gegen die Bevölkerung abgespielt wird. Also, zusammenfassend, auch deine Meinung. Man darf es nicht überhastet tun, man muss es strategisch vorbereiten, man muss die Bevölkerung aufklären. Und letzte Entscheidung hat immer das Volk. Und das ist der Unterschied zu den Systemparteien, zur Einheitspartei, die sofort den Teufel an die Wand malen. Führen wir eine vernünftige Debatte, wenn das erforderlich ist. Aber zum Schluss entscheidet immer die Bevölkerung. Und eine Entscheidung des Volkes werden sie wohl akzeptieren.
Davon gehe ich mal aus.
Ich nicht.
Herr Rutter, ein EU-Austritt würde ja aktuell keine Mehrheit bekommen.
Ja, richtig.
Jetzt erhalten Sie von mir eine ganz schwierige Herausforderung.
Freund.
Nachdem diese Mehrheit ja nicht zustande kommen kann, dürfen Sie jetzt mal dem Herrn Hauser, der ja aller Wahrscheinlichkeit nach in Brüssel aufschlagen wird, im EU-Parlament ein paar Reformvorschläge mit auf den Weg geben. Gesetzt den Fall ist, man kommt nicht raus, man muss reformieren. Welche 2, 3 Reformen würden Sie sofort von der Stelle weg anstoßen wollen?
Aber vorher muss ich sagen, nur weil es jetzt so ist, dass derzeit, und da gebe ich Ihnen recht, die Exit-Befürworter haben noch nicht die Mehrheit in Österreich. Ja? Aber als die UKIP vor 15 Jahren, 20 Jahren, der Michael Farage oder wie er heißt, angefangen hat, für den Brexit zu werben, hat es auch keine Mehrheit gegeben. Und am Schluss waren sie draußen. Das heißt, nur weil es jetzt so ist, heißt das nicht, dass es in 5 Jahren so sein kann. Übrigens auch noch kurz, deswegen machen wir eine Bewegung von unten. Unter www.oexit.jetzt können sich Menschen anmelden und sagen, ja, wir wollen raus aus der EU, machen wir Druck von unten, klären wir die Leute auf, damit sich auch die Politik dann leichter tut. Das ist ja das Ziel der Sache. So, und jetzt zur Sache Reform. Die wichtigen Reformen sind in Verträgen festgezurrt. Vertrag von Maastricht, Vertrag von Lissabon etc. Diese Verträge haben ein Einstimmigkeitsprinzip, wenn es abgeändert werden muss. Ein einziger Staat, ja, und wenn es der kleinste und unwichtigste ist, hat die Möglichkeit, jede Reform zu verhindern. Und leider sind die meisten Regierungen Globalisten durchsetzt. Das heißt, eine Reform von wirklich basismäßig wichtigen Dingen ist absichtlich nicht möglich. Das heißt, man könnte jetzt über oberflächliche Dinge reden, aber wir müssen in die Struktur rein. Die EZB definiert die Kreditzinsen. Die Menschen sind arm, weil die EZB entschieden hat, das sind irgendwelche Politiker, die dort Banker spielen, ja? Weil die EZB entschieden hat, die Kreditzinsen explodieren. Das schadet jedem, das schadet dem Wirtschaftsstandort, jeder Firma, jeder Privatperson, jeder Dispo-Kredit, alles, was irgendwie ist. So, das heißt, man muss wirklich hergehen, muss sagen, aus meiner Sicht, diejenigen Reformen, die man machen müsste, sind de facto unmöglich. Wenn wir sagten, meiner Ansicht nach ganz klar raus aus dem Schengen-Vertrag, wenn man jetzt schon sagt, Reformen, es kann nicht sein, dass die EU sagt, wir müssen die Grenzen offen halten für Afghanen, die in unser Sozialsystem kommen.
Ja? Kurze Zwischenfrage, Schengen-Vertrag, wir müssten da raus. Verträge sind dazu da, dass man sie nachverhandelt, abändert, gegebenenfalls auch kündigt. Wenn sich der Vertrag nicht abändern lässt, weil ja da eine Einstimmigkeit vorgegeben sein muss, kann man aber doch einen Vertrag auch kündigen, selbst wenn man nicht aus der EU austritt. Oder ist das naives Denken?
Man muss Zähne zeigen. Das beweist Viktor Orbán immer. Er gilt natürlich als der böse Bube, weil er Widerstand leistet. Und das ist ja für mich so ein Beispiel. Ungarn ist ja auch Teil der Europäischen Union. Und deswegen sage ich, der Zugang derzeit der Freiheitlichen Partei ist aufräumen, dafür trete ich an, aufräumen, reformieren, wo das möglich ist. Und vor allem darauf schauen, dass wir nicht noch mehr Macht Richtung Brüssel abgeben. Zum Beispiel das von dir angesprochene Einstimmigkeitsprinzip. Das muss bestehen bleiben, muss. Da gibt's ja Tendenzen, dieses Einstimmigkeitsprinzip aufzulösen, was man übrigens der Bevölkerung versprochen hat. So, und jetzt bin ich beim wichtigen Punkt. Was hat man der Bevölkerung vom Beitritt zur Europäischen Union versprochen? Was hat man gebrochen? Und das heißt eigentlich Vertragsuntreue. Man ist der Bevölkerung im Vertrag und man hat den Vertrag mit der Bevölkerung gebrochen. Und damit ist es durchaus redlich, mit der Bevölkerung einmal drüber zu diskutieren, ob sie diese Vertragsbrüche überhaupt mittragen möchte. Die Bevölkerung wurde ja nie gefragt. Stichwort Bargeld zum Beispiel. Es ist die Abschaffung des Bargeldes versprochen worden, im Raum stehend. Uns hat man versprochen, dass der Schilling bleibt. Und was bekommen wir jetzt am langen Ende? Dass das Bargeld möglicherweise weg ist, weil die Europäische Zentralbank an der Einführung von digitalen Währungen wie alle Zentralbanken arbeitet. Man will den gläsernen Menschen schaffen. Frage: Will die österreichische Bevölkerung überhaupt den gläsernen Mensch? Möchte die österreichische Bevölkerung ein Leben ohne Bargeld haben? Ja, das sind alles so entscheidende Fragen, die wir stellen müssen. Will die österreichische Bevölkerung das Konzept der Einheitspartei, die sagt, es darf die alte Normalität nicht mehr geben? Die alte Normalität ist abzuschaffen, vorgegeben von Klaus Schwab und Co., die sagen, die alte Normalität darf es nicht mehr geben. Es braucht eine neue Normalität. Will das die Bevölkerung überhaupt? Das sind alles essentielle gesellschaftspolitische Fragen, die wir mit der Bevölkerung zu besprechen haben. Das ist der springende Punkt. Das braucht Zeit. Das ist uns Ansatz. Wir müssen diskutieren.
Den Ball zurück zu Herrn Rutter. Sie haben gesagt, raus aus dem Schengen-Vertrag ist ein ganz konkreter Vorschlag von Ihnen. Dann kam die Anmerkung von Herrn Hauser. Jetzt aber weiter. Welche zwei weitere Reformvorschläge würden Sie sofort in den Ring bringen?
Ja, anknüpfend an den Schengen-Vertrag, die EU-Migrationsagenda, 2015 beschlossen innerhalb der EU. Es gibt nur zwei Artikel in österreichischen Medien, die jemals darüber berichtet haben. Da wurde beschlossen, dass man in der EU 70 Millionen Ausländer in den nächsten 20 Jahren, also zwischen 2015 und dann 20 Jahre später, noch in die EU importieren will. Das ist ein Vertrag, da hat man sich darauf geeinigt. Ja. Das wurde kaum in den Medien berichtet. Für Österreich heißt das, dass mehr oder weniger ein Bundesland wie Niederösterreich oder Oberösterreich nur mit Ausländern bestehen würde. Das sind Ziele der EU. Das sind Dinge, die müsste man natürlich aufschnüren. Aus meiner Sicht aber ist es relativ unmöglich, 30, 40, 50 Vertragsgestaltungen aufzuschnüren bei einem Einstimmigkeitsprinzip. Da ist das Einstimmigkeitsprinzip wieder ein Problem in gewisser Art und Weise, wenn man Verträge aufschnüren will. Wenn man natürlich Verträge verhindern will, ist das Einstimmigkeitsprinzip wieder super. Also da gebe ich den Magister Hauser, gebe ich dir natürlich recht. Aber aus meiner Sicht, das ist ein gordischer Knoten. Und die Geschichte zeigt uns, wie man mit einem gordischen Knoten umgeht. Ja? Und Alexander der Große hat das gezeigt, mit der Axt. Und so gehört dieser Knoten gelöst. Anders geht es nicht.
Sagen Sie, Herr Hauser, welche Vorteile hat die EU eigentlich?
Diese Frage Frage kriege ich des Öfteren gestellt und ich stelle die Frage dann immer wieder retour. Kennen Sie Vorteile? Und dann wird die Suppe sehr dünn. Dann wird gesagt, wir können ohne Pass reisen. Dann sage ich, okay, wie oft reist man als Österreicher? Ist es ein Problem, an der Grenze einen Pass vorzuzeigen? Weil ohne Pass reisen bedeutet offene Grenzen. Migration, Massenmigration. Ich muss abwägen. Das heißt, das sind einfach Fragen und Punkte, die man mit der Bevölkerung einfach seriös diskutieren muss. Deswegen, es kann keinen überhasteten Austritt aus der Europäischen Union geben. Man muss viele, viele Fragen mit der Bevölkerung einfach diskutieren und die Bevölkerung fragen, wie sieht es die Bevölkerung? Siehst, die Bevölkerung sagt, ja, der Euro, ich kann also, ich brauche nicht Geld umwechseln, Geld umtauschen. Ja, ich frage sie, ist das wirklich so ein großer, entscheidender Vorteil? Denk mal drüber nach, ob nicht der Nachteil, dass das Geld nichts mehr wert ist, das mehr als aufwiegt. Höchste Inflation in Geldentwertung. Was nutzt mir eine Einheitswährung, die immer weniger wert wird? Ich meine, das sind die Fragen. Und das möchten wir als Freiheitliche Partei ganz seriös, sachlich mit der Bevölkerung diskutieren. Weil für uns ist das souverän, das Volk.
Ja, gibt's
die,
noch?
Die entscheiden.
Also
ja,
Sie haben zwei mögliche Vorteile angesprochen. Die Reisefreiheit, dass man eben den Pass nicht mehr zeigen muss. Geld, was gibt's noch für Vorteile?
Das habe ich auch gleich relativiert. Also das wird immer wieder von den Einheitsparteien wie gesagt. Nur mir persönlich ist eine stabile Währung, die Kaufkraft erhält, wichtiger. Na, wechsle ich halt einmal das Geld. Nicht. Wie tragisch. Ich glaube, das wird man alles erleiden können.
Der Herr Rutter will ja im Grunde genommen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, den Schilling zurück?
Ja, nicht selbstverständlich.
Wollen Sie auch den Schilling zurück?
Ich möchte eine starke Währung haben, die Kaufkraft der Österreicher erhält. Die Arbeitsleistung wird ja in Geld ersetzt. Und es kann ja nicht sein, dass ich Arbeitsleistung erbringe und dafür, relativ gesprochen, immer weniger Gegenleistung, sprich Geld, entwertetes Geld erhalte. Das ist ja nicht fair. Und wenn man mit der österreichischen Bevölkerung spricht, wenn man sich auch Umfragen ansieht, viele Menschen sagen, das Leben ist für sie ja nicht mehr leistbar. Und dann stellt sich eben die Frage, ist eine stabile Währung, ein stabiles Geld, wo ich Kaufkraft noch lockiere und da haben kann, nicht wichtiger, als ein, zweimal das Jahr ein Geld umzuwechseln.
Und deswegen müssen wir auch raus. Die Schweiz zeigt es. 5% Inflation in den letzten 10 Jahren, Österreich 25. Diese 20% Kaufkraftverlust geht jeden ab. Jeden daheim geht das ab. Im Vergleich hat die Schweiz eine Lohnsteigerung, unterm Strich eine Kaufkraftsteigerung von +2% in den letzten 10 Jahren. Wir haben einen Verlust von -15%. Wenn irgendwer daheim sagt, ich kann mir das Leben nicht mehr leisten, der Euro ist schuld, die EU ist schuld und wenn wir rausgehen, dann haben wir eine Stabilität. Warum? Weil wir nicht mehr zusammengekettet sein mit Griechenland, Italien, Spanien und Co., sondern weil die österreichische Wirtschaft, die doch immer halbwegs funktioniert, für sich selbst und der eigenen Währung dasteht. Und das hat immer funktioniert. Das hat über Jahrzehnte funktioniert, bevor wir in die EU beigetreten sind. Und jetzt haben wir auf einmal eine riesige Geldentwertung.
Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer zu Hause sitzt und sich jetzt die Frage stellt, warum soll ich denn eigentlich zur EU-Wahl gehen?
Ja, ich glaube, das ist schlüssig, weil von der ersten Minute an habe ich gesagt, wie ist das Konzept der Freiheitlichen Partei? Aufräumen einmal da oben, die vielen Punkte, die wir angesprochen haben, und dann schauen, ob diese notwendigen, wichtigen Reformen, die wir einfordern, bis hin zur Erhaltung des Bargeldes, der Erhaltung der Kaufkraft, Zensur zum Beispiel, die geplante Zensur über den Digital Service Act, der 2022 in Brüssel beschlossen wurde und in Österreich jetzt in Rechtskraft ist, der unsere Meinungsfreiheit, unsere Bürgerrechte beschränkt. Ja, sowas kann es doch nicht sein. Im Pandemievertrag, wie von mir angesprochen, Artikel 18, wenn so beschlossen wird, die Desinformation, die Fehlinformationen zukünftig bekämpft und bekriegt werden. Das ist doch ein Wahnsinn, was da erfolgt. Das muss man der Bevölkerung sagen, dass wir zukünftig keine freie Meinungsäußerung mehr haben können. Wenn ich eine Parlamentsrede von mir immer penibel recherchiert, geschätzte Damen und Herren, schauen Sie sich das an. Auf meine sozialen Medien stelle, YouTube, Facebook, werde ich zensiert, werden diese Reden gelöscht, weil Faktenchecker hergehen und sagen, das entspricht nicht der derzeitigen Wissenschaft. Was sind übrigens Faktenchecker? Da gibt es eine Harvard-Studie dazu. Harvard-Studie, bitte recherchieren und nachlesen. Es wurde recherchiert, wie sind denn diese Faktenchecker politisch sozialisiert? das sind überwiegend Linkslinke und Linke, die in der Globalisten, die in der medialen Diskussion so als objektive Instanz dargestellt wird, so als Schiedsrichter, der sagt, na, das stimmt jetzt nicht. Nein, das ist nicht so. Es kommt davon, wer das sagt. Wenn die Weltgesundheitsorganisation auch heute noch, geschätzte Damen und Herren, gehen Sie bitte auf die Homepage der Weltgesundheitsorganisation, heute noch auf Ihrer Homepage sagt, die mRNA-Impfungen sind sicher, ist das eine Fehlinformation. Und die Frage die Faktenchecker, die Frage Sie, wieso wird denn diese Fehlinformation nicht gelöscht? Also, wenn das System Unwahrheiten verbreitet, ist es in Ordnung. Wenn wir versuchen, die Bevölkerung objektiv aufzuklären, werden wir zensuriert. All das darf es nicht geben. Es sind unglaublich viele Punkte. Die Welt, bitte, die Welt ist aus dem Ruder geraten. Ja? Das System richtet sich die Welt. Und wir als Freiheitliche Partei mit unserem tollen Bundesparteiobmann Herbert Kickl sind angetreten, dieses System in die Knie zu zwingen und drauf zu schauen, dass zukünftig die Herrschaft unter Anführungszeichen vom Volk ausgeht, wie das in der österreichischen Bundesverfassung ist. Der Weg dorthin ist ein steiniger. Das wissen wir. Wir werden da anständig gestärkt werden müssen. Wir werden anständig in die Hände spucken müssen, damit wir diese Reformen überhaupt zu Wege bringen. Aber bitte, lasst uns das versuchen, lasst uns das probieren und wir werden eine intensive Diskussion mit der österreichischen Bevölkerung zukünftig führen. Das verspreche ich Ihnen.
Ja, bitte, Herr Rother.
Das ist sehr engagiert, wie er, man merkt, er ist da wirklich noch in der Corona-Kraft, die er wirklich ausstrahlt. Doch die Frage war, warum soll man überhaupt zur Wahl gehen? Ja. Und aus meiner Sicht, ich hoffe, ich nehme da nichts vorweg, aber es gibt ja leider keine Exit-Liste in Österreich. So, das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, hier eine Exit-Partei zu wählen.
Wenn ich richtig informiert bin, wollte eine Exit-Liste zur EU-Wahl antreten.
Ja, hat es versucht, ja.
Es gab keine breite Zustimmung dafür.
Es gab keine breite Zustimmung dafür, ja. Das Problem ist nämlich genau das. Man braucht eine gewisse Größe, also ich habe mit dieser Partei nichts zu tun, bin parteifrei, aber man braucht natürlich eine gewisse Größenordnung an Unterschriften etc. Bei der EU-Wahl ist es normalerweise eh noch relativ leicht, aber das...
Herr Rutter, das sind doch nur ein paar tausend Unterschriften.
3600, glaube ich, ja.
Aber wenn noch nicht einmal diese 3600 Unterschriften in Österreich zusammenkommen, interpretiere ich das falsch, dass dann die Österreicher mit allem Friede, Freude, Eierkuchen sind?
Ja. Das interpretieren Sie deswegen falsch, weil nur, weil jemand nicht zum Magistrat geht, vor dem Bürgermeister unterschreibt, ich bin für den Exit, heißt das nicht, dass der nicht gegen die EU ist. Punkt 1 und Punkt 2, kleine Parteien haben eine andere Reichweite, die können anders mobilisieren, nämlich viel weniger im Normalfall. Aber es gibt offizielle Zahlen. Das EU-Barometer, wir machen ja, die EU macht immer wieder Umfragen, hat herausgefunden, bei der letzten aktuellen Barometerabfrage, dass es in Österreich nur 44% Befürworter der EU gibt. Der Rest sind entweder neutrale oder Gegner. Das heißt, die EU-Befürworter haben keine Mehrheit in Österreich. Und meiner Ansicht nach brauchen wir deswegen eine Bewegung von unten. Wir brauchen, so wie bei Corona, das war eine Bewegung von unten. Ja, wir müssen schauen, wie wir Schritt für Schritt das Volk informieren, was sind die Vor- und was sind die Nachteile der EU und dann Druck auf die Politiker ausüben, ihnen es leichter machen, auch den Ausstieg wirklich zu generieren. Und da lade ich Sie ein, gehen Sie auf www.oexit.jetzt, melden Sie sich als ehrenamtlicher Mitarbeiter an, wir werden denen Feuer unterm Hintern machen. Und dann ist der Exit irgendwann möglich, so wie der Brexit auch nach 15 Jahren intensiver Arbeit von Menschen in Großbritannien möglich wurde. Und ich glaube, diese Vision muss man haben.
Sie sind ja beide größte Kritiker der EU. Ich hätte ja viel mehr Bälle reinschmeißen können. Aber laufen wir nicht Gefahr, dass der geneigte Zuschauer und Wähler sagt, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, reicht's aus, wenn ich zur Nationalratswahl gehe?
Nein, ich glaube, da werden wir nicht richtig interpretiert. Ich habe immer wieder festgestellt, man muss uns stärken. Wir müssen die Kraft bekommen, auch als Rechtsfraktion, wie man das so darstellt, mit vielen Mandataren zukünftig im Europäischen Parlament zu sitzen, A, um aufzuräumen, B, notwendige Reformen einzuleiten und Wahnsinnsreformen gegen die Bevölkerung zu verhindern, wie schon erwähnt. Weiterer Ausbau der Zensur ist einer der Punkte. WHO-Verträge und so weiter. Wir haben da unglaublich viel zu tun. Und da brauchen wir ja die Stimme. Wir brauchen jede Stimme. Wir brauchen eine Stärkung. Und geschätzte Bevölkerung, liebe Mitbürger, bitteschön.
Da können Sie jetzt gleich Ihr Schlussplädoyer einleiten, bitte, Herr Hauser. Ja. Die letzten 60 Sekunden für Ihre EU-Wahl, für Ihre Reform. Bitte direkt in die Kamera, sprechen Sie unseren Zuschauern nochmal ins Gewissen.
Geschätzte Wählerinnen und Wähler, wenn Sie haben wollen, dass nationalstaatliche Souveränitäten erhalten bleiben, wenn nicht weiterhin von Großkopferten über uns, über die Bevölkerung drüber gefahren wird, wenn endlich einmal auch in Brüssel aufgeräumt wird, Impfstoffbeschaffungsverträge und so weiter. Und wenn wir es schaffen, Bargeld zu erhalten, die Zensur zu verhindern, wenn Sie das alles mit unterstützen wollen, wenn Sie unterstützen wollen, dass es auch zukünftig eine traditionelle Landwirtschaft geben wird, die nicht verdrängt wird vom Markt, wir nicht Laborfleisch unter Anführungszeichen fressen müssen, dann bitte stärkt uns, stärkt seine freiheitliche Partei, stärkt die Rechtsparteien, damit wir die Kraft haben, die notwendige Kraft haben, um in Brüssel anständig aufzuräumen und auszumisten.
Vielen Dank, Herr Hauser. Und das Schlussplädoyer von Herrn Rother, bitte.
Ja, also ich bin ein überzeugter Gegner der EU. Ich brenne dafür, weil ich glaube, das ist ein unfassbar bösartiges Projekt. Es gibt keine Exit-Partei in Österreich, die man unterstützen kann. Und deswegen muss ich wirklich sagen, es gibt für mich einen, den werde ich wählen. Ja, der sitzt mir gegenüber, nicht wegen der EU-Linie, aber wegen der Linie rund um Corona, weil der Gerhard Hauser wirklich Gas gegeben hat, was die Corona-Sachen angeht. Und eins ist auch wichtig, wenn jemand wie der Hauser drin sitzt, der wird umrühren und der wird Dinge, wie es in Österreich war, zum Vorschein bringen, die man dann in Österreich kommunizieren. Und da möchte ich dich einladen. Machen wir dann ein paar gemeinsame Informationsveranstaltung, wo man die Menschen raus und sagen, was ist in Brüssel wirklich los? Weg von dieser Showdemokratie. Und deswegen glaube ich schon, dass ich erstens zur Wahl gehen werde, weil es ändert sich nichts, wenn du nicht hingehst. Das ist das Problem. Ja, es bleiben keine Sitze leer, wenn du nicht hingehst. Ja, das ist das erste Problem. Und dann gibt's keine Exit-Partei, also kriegt der Gerhard Hauser von mir die Vorzugsstimme, weil so engagiert wie er ist, da hätte ich gern viele mehr davon. Und so möchte ich schließen.
Das war gar nicht so einfach hier, liebe Zuschauer, in dieser Sendung in einen richtigen Schlagabtausch zu gehen, denn beide haben ihre Ablehnung, was die derzeitige Ausrichtung der EU betrifft, zum Ausdruck gebracht. Aber beide haben unterschiedliche Vorgehensweisen, das Ganze entweder zu Ende zu bringen oder zu reformieren. Jetzt sind Sie aufgerufen, liebe Zuschauer. Gehen Sie auf unsere Webseite www.auf1.tv. Und tun Sie Ihre Meinung kund. Welcher Weg gefällt Ihnen denn besser? Wer hat Sie heute im Rahmen dieser Sendung mehr überzeugt? Wem geben Sie Ihre Stimme? Wir sind sehr gespannt auf dieses Meinungsbild. Ich sage Dankeschön, Herr Rother, Dankeschön, Herr Hauser.
Ich bin auch gespannt, wie das die Bevölkerung sieht, weil die Kraft muss immer von der Bevölkerung ausgehen.
Ja, das haben Sie wunderbar mehrfach zum Ausdruck gebracht. So sollte es normalerweise auch sein. Das Volk ist der Souverän. Liebe Zuschauer, wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, denken Sie bitte daran, sie auch zu verbreiten. Informieren Sie Ihre Freunde und Bekannte über diesen großartigen Schlagabtausch dieser zwei großartigen Menschen. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal bei Schlagabtausch auf 1.